Hi Joachim.
Servus, grüß dich. Ja, mir geht's gut.
Jetzt sind wir hier im Schloss in Erlangen.
Ja.
Was machst du hier so als El-Präsidente?
Also, hier ist mein Büro. Das heißt, hier komme ich tagtäglich rein. Und hier werden auch die wichtigsten Entscheidungen für diese Universität getroffen. Das heißt, wir verhandeln mit zukünftigen Professorinnen und Professoren. Wir entscheiden, welche Studiengänge eingeführt werden, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Wir entscheiden auch, wohin das Geld geht.
Was ist das Spannendste daran?
Das Spannendste sind die Menschen. Also das muss ich schon sagen. Ja. Was man als Präsident einer Volluniversität, wir decken ja ein riesiges Fächerspektrum ab, an Persönlichkeiten kennenlernt. Ich glaube, da gibt es nicht viele Jobs, wo du so viele Möglichkeiten hast und wo es so faszinierend ist. Also egal, um welches Thema es geht, du hast dann die Experten vor dir und du kannst immer deren Meinung auch anhören und mit den Menschen reden. Also das fasziniert mich immer und das gibt mir oft auch Kraft, die schweren Tage besser zu überstehen, die mein Job so bietet.
Ja. Was ist denn so die schwerste Entscheidung, die du jemals treffen musstest?
Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Also schwer sind sicher Entscheidungen, wo wir von den Wünschen der Fakultäten beispielsweise abweichen. Ne? Wenn beschlossen wird, wir wollen einen Studiengang einführen und wir sagen, na, das machen wir jetzt nicht, sind wir nicht überzeugt. Oder wenn es um Personen geht, die wir an die FAU holen und wir dann sagen, na, machen wir jetzt nicht, wir hätten gern jemanden mit einem anderen Profil. Das erfordert schon sehr viel Kraft, aber auch natürlich viel Überzeugungsarbeit. Und da muss man einfach reden und erklären und dann auch irgendwo um Verständnis bitten.
Weißt du, was du werden wolltest, als du klein warst?
Das hat sich öfters verändert. Also als ich ganz klein war, meine Mutter war in der Bank. Ja, und da habe ich so das Gefühl gehabt, die geht in die Bank und holt das Geld. Das scheint mir ein Modell zu sein, das ich guter sehr Job ansprechend finde. Also weil ich mache es mit meiner Mama und ich gehe mal in die Bank und hole mir halt das Geld, das ich zum Leben brauche. Als ich dann die Zusammenhänge ein bisschen besser verstanden habe, dachte ich mir, der Pfarrer hat eigentlich einen guten Job. Ja, der muss da am Sonntag mal ran und sonst die Woche über geht er spazieren. Dachte ich, wäre vielleicht auch eine Option. Dann habe ich da die Rahmenbedingungen in der katholischen Kirche ein bisschen so verstanden, auch was Familienleben angeht. Und dann, muss ich auch sagen, hatte ich in der Schule einen Mathematiklehrer, der mich sehr gefördert hat. Ja, weißt du, so Sachen, wenn du einem 14-, 15-Jährigen irgendwie sagst, naja, wenn du es nicht kannst, dann versteht es keiner, weil du bist einfach an der Stelle
doof,
begabt oder also talentiert oder so.
Ja, andersrum.
Dann fängst du plötzlich an nachzudenken und ja, wieso? Wieso kann ich das eigentlich jetzt besser als die anderen und so? Und dann habe ich mich in das ziemlich reingefuchst, bin auch ganz, ganz gut unterwegs gewesen und dann war klar, dass ich irgendwas mathematisch-naturwissenschaftliches auch studieren möchte. Und ich bin ja auch der Erste in meiner Familie mit Abitur und Studium. Inzwischen hat sich das alles geändert. Klar, mein Bruder und da sind wir alle sehr gut auch unterstützt worden durch meine Eltern. Und dann habe ich Informatik studiert und dachte mir, in der Schule war super gut dann am Schluss. Ja. Im Studium, da kommen die aus der ganzen Nation und dann ist der Wettbewerb ein anderer. Dann habe ich da gemerkt, auch okay.
Sind da so auch 137 Nationen hier, die an der FAU studieren?
137 oder? Nationen, ja.
Und, richtig gemerkt, gut.
Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da wird es dann schon schwieriger, vorne mitzuspielen. Und war schon immer so, dass ich auch immer wieder aufgefallen bin und war dann auch, ich glaube, der Erste sogar in meinem Jahrgang, der dann das Studium abgeschlossen hat. Wow. Ja, und dann bin ich zur Promotion und so hat sich das dann auch alles einfach entwickelt. Ja. Aber wichtig ist auch, ich hatte mir eigentlich nie so vorgenommen, wo will ich in 10 Jahren stehen und das gezielt verfolgt, so einen Polarstern setzen und dann hinterher, sondern ich habe eigentlich immer, nicht nur eigentlich, sondern grundsätzlich immer mich für die Dinge entschieden, wo ich sage, die mache ich gerne und da habe ich einfach Bestleistung gebracht, hochmotiviert rangegangen und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert und der Rest hat sich dann immer wieder ergeben. Dann kommen die schönen Zufälle, wenn man gut vorbereitet ist.
Das ist gut, ja. Sollte man heute noch studieren?
Auf jeden Fall.
Warum?
Ein Studium ist ja nicht nur dazu da, dass man am Ende ein Papier hat und kann sagen, schau mal, was ich geleistet habe, sondern über ein Studium prägt man Persönlichkeiten. Ja, man muss erstmal ein neues Umfeld, man ist in einer sehr großen Wettbewerbssituation auch, ja, wenn man zumindest mit dem Ehrgeiz unterwegs ist, auch mal zu gucken, wo steht man eigentlich und möchte auch mal besser sein als andere. Also das hilft einem, Persönlichkeiten zu formen, was auch was auch wichtig ist, man lernt an einer Universität mit Niederlagen umzugehen, weil das Lernen an einer Universität ist schon anders, als man das aus der Schule kennt. Und die Prüfungen sind in aller Regel auch auf einem anderen Niveau. Und dann klappt es halt auch mal nicht. Und dann muss man einsehen, okay, habe ich ein bisschen zu wenig getan, muss ich noch mal ran. Und man lernt, wie man mit komplexen Fragestellungen umgeht, wie man komplexe Fragestellungen löst, mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln. Man lernt quasi das Denken und die Kreativität, glaube ich, die kann man in der Zeit auch gut entwickeln. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist bei der Persönlichkeitsentwicklung, das ist die Diversität, die wir an der Universität haben. Du hast ja schon angesprochen, heute über 130 Nationen an der FAU. Wir haben ganz tolle Studierenden aus der ganzen Welt, mit denen arbeitet man dann zusammen, lernt zusammen, tauscht sich aus zusammen. Und man hat an einer Uni auch die Möglichkeit, ja, ins Ausland mal zu gehen, Auslandssemester zu machen, auch mal Auslandserfahrungen zu sammeln. Und das halte ich für eine sehr, sehr prägende Zeit. Und ich kann jedem nur empfehlen, an eine Uni, wenn die Möglichkeiten gegeben sind und die Voraussetzungen erfüllt sind, an eine Universität zu gehen, da aktiv zu studieren, ja, nicht nur alles über sich ergehen lassen, sondern aktiv.
Nicht nur Party.
Party ist auch wichtig, ja. Hat doch einer im Instagram geschrieben, ja, kümmert euch mal um die Uni und macht da nicht so feiern. Dann muss ich aber auch sagen, ja, feiern gehört aus meiner Sicht schon auch dazu, ne? Work hard, party hard.
Schlossgartenfest,
das ist wieder eine andere Art zu feiern. Also man muss das Leben auch genießen. Man kann sich nicht jeden Tag aus dem Bett quälen und sagen, um Himmels Willen, was muss ich heute alles noch an Problemen lösen? Sondern man muss sich im Klaren sein, life is not easy. Aber die Probleme, die muss man halt anpacken, konstruktiv sein. Aber man darf sich dabei auch nicht kaputt machen. Das gilt auch übrigens für unsere Studierenden. Ja? Also studieren muss auch Spaß machen. Man darf sich da nicht kaputt machen lassen. Man muss auch immer wieder reflektieren und sagen, okay, das ist ein Bereich, das kann ich leisten, das kann ich jetzt nicht mehr leisten. Und da muss man schauen, dass man da einen guten Weg durchfindet.
Ja. Wer ist denn das hier eigentlich?
Das ist unser Universitätsgründer, Markgraf Friedrich zu Bayreuth. Er hat die Universität übrigens bemerkenswerterweise 1742 in Bayreuth gegründet.
Ach so, okay.
Ja, die Bayreuther Bevölkerung war dann vom Studentenleben nicht so begeistert. Und hat dann den Markgrafen gebeten, den Universitätsbetrieb wieder einzustellen. Und der Markgraf hat gesagt, gut, dann verlagern wir die Uni nach Erlangen. Und dann haben wir 1743 hier die Universität nach Erlangen bekommen. Und seitdem gibt es uns hier in der Metropolregion. Und als wir unser 275. Jubiläum 2018 gefeiert haben, da haben wir Playmobil überzeugen können, unseren Universitätsgründer auch als Playmobil-Sonderedition aufzulegen. Es war ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Und das ist jetzt die große Figur, aber es gibt es natürlich auch in der Originalgröße von den Playmobil-Figuren, kann man bei uns kaufen und ist auch inzwischen ein Sammlergegenstand. Gemeinsam mit dem Männchen wird dann auch die Gründungsurkunde mit ausgegeben.
Oh. Dann nehme ich gerne eins mit, wenn du noch drauf unterschreibst.
Mache ich. Ich hoffe, wir haben noch eins drüben bei mir im Sekretariat, dann gebe ich dir gerne ein Männchen mit. Es kommt immer gut. Also als Geschenk ist sehr, sehr schön, ja.
Was war denn das bei dir, womit du als Kind gespielt hast? War das auch Playmobil?
Nee, ich bin am Land aufgewachsen. Für mich war das wichtigste Instrument das Fahrrad. Das war oftmals nicht schön, wenn wir in Urlaub gefahren sind, weil da hatte ich kein Fahrrad dabei. Deswegen wollte ich nie in Urlaub fahren. Also für mich war das Fahrrad das Thema und dann der Wald und meine Kumpels.
Hast du denn Visionen, also so, wo du dich in 5 Jahren siehst, was du noch so erreichen oder erleben möchtest?
Das ist eine verdammt gute Frage, weil ich in meinem Leben immer regelmäßig die Dinge so nach 5 bis 6 Jahren verändert habe. Jetzt habe ich seit 9 Jahren die Präsidentschaft inne. Da war eigentlich schon der Zeitpunkt, wo man was anders machen sollte, erreicht oder könnte. Ich denke da sehr viel drüber nach, aber ich merke halt auch, ich bin jetzt Ende oder Mitte 50, ja, werde jetzt dieses Jahr 57, dass der Optionenraum nicht mehr so groß ist wie noch vor 20 Jahren. Und das ist eine Erfahrung, die mich ein bisschen nervt, muss ich sagen. Ja? Dass du so denkst, steht ja nicht mehr alles offen und kannst nicht nochmal da und da einen Schlenkerer machen.
Was würdest du denn gerne machen, wenn du könntest?
Also
jetzt auch, sagen wir mal, wäre jetzt vielleicht nicht realistischer. Wenn du jetzt nochmal 20 Jahre zurück wärst und jetzt sagst du, jetzt habe ich Bock darauf, was wäre das?
Na gut, Wissenschaft hat mir immer viel Spaß gemacht. Also für mich wäre das jetzt auch kein Rückschritt zu sagen, ich gehe wieder in die Wissenschaft, gehe wieder in den Hörsaal. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Ich weiß auch, dass viele sich darüber freuen würden, wenn ich in dem Umfeld wieder aktiv werden würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich bei einem meiner Startups, inzwischen ja auch schon weit über 10 Jahre alt, dass ich da einsteige und da mal nochmal so richtig mit anpacke. Das würde mir auch sehr gut gefallen. Und was ich schon auch nochmal im Blick habe, das vielleicht nochmal ins Ausland zu gehen. Das würde mich schon auch reizen, weil die Welt ist einfach zu groß und im Moment passiert auch an vielen Stellen der Welt sehr, sehr Interessantes. Und da einen kleinen Beitrag zu leisten, würde mich schon auch nochmal reizen.
Was sind das schönste Orte, den du auf der Welt gesehen hast bisher?
Also, wenn du mich fragst, wo ich sage, das muss man gesehen haben, dann würde ich Jerusalem ganz oben ansiedeln. Weil da hatte ich so den ersten richtigen Wow-Effekt. Ja? Wenn du in so einer Stadt bist, die so viel Geschichte mit sich rumträgt, wo die Konflikte auch spürbar sind, die Gefahr sichtbar ist, die unterschiedlichen Kulturen auch aufeinandertreffen. Also mich hat Jerusalem sehr begeistert und ich bin da immer wieder gerne. Ansonsten bin ich ein Amerika-Fan, US-Fan, da mache ich keinen Hehl draus. Also im Silicon Valley, Palo Alto fühle ich mich super wohl, San Francisco finde ich auch sehr, sehr schön. Boston ist auch eine tolle Stadt, wo ich gerne bin, war und auch weiterhin und öfters mal bin. Und in Asien, da bin ich eher in Richtung Japan, Tokio, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, auch mal längere Zeit zu bleiben.
Aber in Silicon Valley nochmal, da warst du schon? Da hast du da ein Startup auch gegründet oder wie war das?
In Silicon Valley war ich zweimal längere Zeit. Das eine als Postdoc. Also nach meiner Promotion war ich dann ein Jahr lang als Postdoktorand im Computer Science Building, hieß damals William Gates Building, weil Bill Gates das bezahlt hat. Der war auch dann öfters mal da. Auch interessant, dass man so Leute dann mal trifft in jungen Jahren.
Hast du mal Hallo gesagt?
Ja, freilich. Okay. Ja. Also der ist sehr nahbar und da auch, wie gesagt, öfters mal und diskutiert gerne mit den Leuten dort. Da habe ich Informatik gemacht in dem einen Jahr, bevor ich dann in die Industrie bin. Und ich war dann 2007, 2008 nochmal als Gastprofessor in der Radiologie, als Visiting Professor im Sabbatical. Und das war auch sehr spannend, weil da hatte ich so eher die Interdisziplinarität dann auch in meinem Fach ausspielen können. Und ansonsten habe ich nach wie vor auch viele Freundschaften, die ich pflege und Kontakte. Und wenn du mich nach einem Startup fragst, das habe ich erst vor 1,5 Jahren dort gegründet. Oh, okay. Da fährt gerade eins hoch, ja.
Aber auch dort?
Aber auch dort, weil das hier viel schwieriger ist in dem Umfeld. Ja.
Worum geht es da?
Da geht es um digitale Lehre. Also sprich, du hast den Dozenten vorne an der Tafel, der spricht Deutsch und der soll jetzt Japanisch sprechen und zwar mit seiner Stimme. Das können wir tun. Genauso wie wir die Zuhörer anonymisieren können, wenn mal die Kamera in den Hörsaal schwenkt. Wer nicht gezeigt werden möchte, kann dann ausgeblendet werden.
Ist auch so ein bisschen KI-lastig.
Ich bin ja Mustererkenner. Ja. Wir haben auch Spracherkennungssoftware, also nicht nur Translation, also die Übersetzung, sondern auch die Transkription. Das heißt, du kannst dann automatisch Skripten erstellen, mit generativer KI korrigieren lassen und da relativ leicht auch Videobücher generieren. Das ist so die Idee und da versuchen wir jetzt auch den Marktzugang zu schaffen.
Noch zwei schnelle Fragen. Das eine wäre, was denkst du, was Chancen und Risiken so der KI für uns bedeuten werden? In einem Satz.
Also die Chancen sind sehr, sehr groß. Es ist ein kapitaler Fehler, wenn man sagt, lass die Finger davon, das hat in der Lehre nichts zu suchen, in der Ausbildung nichts zu suchen, an der Universität nichts zu suchen. Das ist ein Werkzeug wie alle anderen Werkzeuge auch. Die muss man einsetzen. Je früher man damit umzugehen lernt, desto besser. Ich habe ja vorhin schon, als wir gesprochen haben, was lernt man an der Universität? Man lernt, Probleme zu lösen mit den Möglichkeiten und dem Wissen, das zur Verfügung steht. Und jetzt steht ein weiteres Werkzeug zur Verfügung. Und damit muss man umgehen. Man muss aber auch wissen, wie KI, zumindest im Ansatz, ein bisschen wissen, wie es funktioniert, um dann auch zu verstehen, warum oft Mist generiert wird. Und da ist auch unser Verstand gefordert, mit dem Unsinn, der teilweise produziert wird, umzugehen, also das auch einzuordnen und damit kritisch umzugehen. Das muss man lernen. Risiken birgt die KI dann, wenn man sich blind auf sie verlässt und wenn man sie völlig frei laufen lässt und überall einsetzt, ohne zu hinterfragen, macht es da Sinn, dient es unserer Freiheit, ist es demokratiefeindlich, wenn man es einsetzt. Wir wissen alle, was da zum Teil auch möglich ist, ja, mit künstlicher Intelligenz. Also eine kritische Begleitung, auch eine aus der Politik heraus eine kritische Begleitung ist notwendig, aber es darf nicht dazu führen, wie gesagt, dass man einen Riegel vorschiebt und sagt, man verbietet das, sondern man muss mit den Dingen konstruktiv umgehen und es mehr als Chance denn als Risiko verstehen.
Super. Eine schnelle Frage zum Schluss. Stehst du gern auf Bühnen?
Sagen wir so, ich bin jetzt nicht sehr nervös, wenn ich mal auf einer Bühne stehe. Mhm. Da gewöhnt man sich dran. Aber ich habe in der Schule schon gern Theater gespielt. Also ich bin nicht jemand, der die Bühne meidet, sagen wir so.
Was war das für ein Stück?
Ich habe viele Stücke gespielt. Ja. Ich habe die Hauptrolle am Schluss gehabt bei Ludwig Thoma, Der bessere Herr. Mhm. War spannend. Ansonsten hatten wir verschiedene Stücke. Zum Beispiel haben wir auch antike Stücke gespielt, wo wir alte griechische Dramen oder so aufgeführt haben. Aber hat damals auch Spaß gemacht, aber ist lange her.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ja, danke dir.
Dankeschön.
Bis bald mal wieder.
Danke,
Servus.
Gerne. Ciao. Servus.